Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute bei mir in meinem kleinen, feinen Studio Magister Georg Kapsch, einer der bekanntesten Manager, Industriekapitäne Österreichs. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Schön, dass Sie hier sind.
Danke, liebe Frau Felsmann, für die Einladung.
Wir schmunzeln beide schon, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben jetzt gerade in alten Geschichten geschwelgt, die vor ungefähr 20 Jahren mit der Fakultät Elektrotechnik und IT an der TU Wien stattgefunden haben, wo Kapsch sich schon sehr positioniert hat als potenzieller interessanter Arbeitgeber und wird Jugendliche für ein Studium der Elektrotechnik interessieren wollten. Ich danke Ihnen heute noch, weil Sie waren einer der ersten Stunde, der sich für die Nachkommen, für die Jugend hier engagiert hat. An was erinnern Sie sich von damals?
Ja, unser Unternehmen war bis in die späten 80er Jahre, frühen 90er Jahre hinein relativ konservativ. Und ich kam damals als Junger, heute bin ich selbst alt, aber hoffentlich nicht so konservativ
wie Sie. Etabliert, würde ich sagen, ja.
Ja, ich bin eher immer das Enfant terrible gewesen, wo immer ich auch hinkam. Aber im Ende ist es eigentlich meistens ganz gut gegangen. Und ich habe damals versucht zu modernisieren, sowohl in der Technik, obwohl ich kein Techniker bin, als auch natürlich vor allem in dem Thema HR, wie man heute so sagt. Damals hat man noch Personalwesen gesagt und habe versucht einfach, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und dazu gehören natürlich Menschen unterschiedlicher Geschlechter und dazu gehören auch Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Erfahrungsstrukturen.
Es ist so interessant, dass Sie das jetzt so formulieren, weil in der Vorbereitung habe ich nachgedacht, an was erinnere ich mich? Und ich habe mich daran erinnert, dass die Menschen für Sie im Zentrum waren, weil Sie das wahrscheinlich offenbar mehrfach auch bei den Begrüßungen, bei den Veranstaltungen so formuliert hatten. Also da sind wir schon in diese Richtung unterwegs. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, ich meine, Sie sind heute CEO einer riesengroßen Firma, der Kapsch AG, und haben, ich weiß nicht, wie viele tausend Mitarbeiter?
Im Moment haben wir ungefähr 3000.
Eben. Und hat eine wirklich interessante Geschichte, die Kapsch AG, begonnen, glaube ich, 1892. Und heute interessiert uns noch mehr Ihr persönlicher Werdegang. Sie wurden in eine Unternehmerfamilie hineingeboren. Wie war denn das? War es von Anfang an völlig klar, dass dieser Weg auch für Sie zu beschreiten ist?
Nein, das war nie klar, dass dieser Weg für mich zu beschreiten ist. Und meine Eltern haben auch überhaupt keinen Druck gemacht. Also ich denke, beide meiner Eltern hätten sich sogar gefreut, hätte ich irgendetwas anderes gemacht. Wäre ich Archäologe geworden oder Schauspieler oder Universitätsprofessor. Ich glaube, das hätte meine Eltern mit mehr Stolz erfüllt als der Lebensweg, den ich eingeschlagen habe.
Okay, und inwiefern? Weil normalerweise würde ich sagen, dass die Eltern sich dann freuen, wenn der erste Sprössling in die gleiche Richtung geht und die Firma dann womöglich irgendwann übernimmt.
Ja, dazu muss man sagen, das ist eigentlich nicht in die gleiche Richtung gehen, weil beide meiner Eltern haben Medizin studiert. Meine Mutter hat es auch ausgeübt einige Zeit lang. Mein Vater hat es also nie ausgeübt. Und die wirkliche Passion meines Vaters war immer Altphilologie. Und darum musste ich auch, retrospektiv bin ich auch froh darüber, in der Schule Griechisch lernen, also Altgriechisch lernen und Latein. Und die zweite Passion, die er hatte, war Schauspielerei. Also er war Hobby-Schauspieler. Und es hat ihn eigentlich das Unternehmen nie wirklich interessiert. Mhm. Also insoweit kann ich sagen, ich bin in eine völlig andere Richtung gegangen als beide meiner Eltern.
Mhm. Und doch war aber eine humanistische Ausbildung, eben Altgriechisch, Latein, die Grundlage.
Naja, ich hatte einen Lateinprofessor, der immer erklärt hat, es ist gut und schön, wenn man deklinieren kann, wenn man die Grammatik beherrscht, wenn man gut übersetzen kann. Aber das ist eigentlich nicht das wirkliche Sinn des Lateinlernens, sondern der wirkliche Sinn des Lateinlernens ist, dass wir die Wiege unserer europäischen Kultur verstehen.
Mhm.
Und insoweit hat mich das schon sehr geprägt.
Mhm. Und was hat Sie dann dazu gebracht, doch sozusagen dann den anderen Weg einzuschlagen und sich mit Technik zu beschäftigen oder einer Firma, deren Kerngeschäft die Technik ist?
Also mein Vater hatte in einem zweiten Studium, das er nie vollendet hat, Physik studiert. Und daher war immer Technik bei uns zu Hause Gesprächsthema. Und ich habe von frühester Jugend an gelernt, auf Drehmaschinen zu arbeiten, aber nicht auf CNC-Maschinen, sondern noch mit der Hand. Ich habe gelernt, wie man Elektrik installiert. Ich habe das alles gelernt und so habe ich dann eine Affinität zur Technik bekommen, obwohl ich selbst ja Betriebswirtschaft studiert habe, zum großen Missfallen meines Vaters, weil der der Meinung ja immer war, Betriebswirte sind das absolut Letzte. Und ich hoffe, ich konnte ihn dann noch eines anderen belehren. Der Schwerpunkt meines Betriebswirtschaftsstudiums, natürlich habe ich alles, Buchhaltung, Bilanzierung, all diese Dinge gemacht, war aber immer das Thema Soziologie und alles um den Menschen herum.
Mhm.
Das war mein mich leitender Stern und das leitet mich heute noch.
Mhm. Und haben Sie dann diese Passion für den Menschen in der Firma, in der Zeit bis jetzt ausleben können?
Da müssten es eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, wie die das sehen. Aber ich glaube schon, dass ich, und das war immer eine Tradition des Unternehmens, dieses Menschenbild der Chancengerechtigkeit, dieses Menschenbild von Respekt allem und jeder und jedem gegenüber und dass Respekt nichts mit Hierarchien zu tun hat, weiterzutragen. Mhm. Möglicherweise sind manche der Meinung, ich habe das alles übertrieben und zu wenig auf die Hard Facts Wert gelegt. Das mag schon richtig sein, aber ich denke, die Soft Facts sind die Basis für jede Gesellschaft. Und wir haben einen Auftrag. Ein Unternehmen ist kein Selbstzweck. Ein Unternehmen ist nicht nur dazu da, Gewinne zu produzieren, um sie an Shareholder auszuschütten. Wir waren nie Vertreter eines Shareholder-Value-Prinzips. Gewinne sind dazu da, um das nachhaltige Prosperieren eines Unternehmens zu gewährleisten und um möglichst vielen Menschen die Basis für ein gutes Leben zu ermöglichen.
War damals Ihr Weg in die Industriellen Vereinigung, ich glaube 8 Jahre waren Sie Präsident der Industriellen Vereinigung, auch da, dass der Hintergrund sich für die österreichische Industrie und deren mitwirkenden Menschen zu engagieren, war das sozusagen der Hauptmotivator?
Also mein Motivator war, etwas zu bewegen. Etwas in der Gesellschaftspolitik zu bewegen, die österreichische Gesellschaft mehr sozialliberal zu gestalten. Ich bin niemals ein Turbokapitalist oder Neoliberaler, obwohl ich diesen Ausdruck nicht mag, gewesen, sondern immer ein Sozialliberaler. Das war der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich versuche jetzt dort einen Beitrag zu leisten.
Mhm.
Und das ist teilweise gelungen, teilweise nicht gelungen. Teile unserer Mitglieder waren sehr erfreut darüber, über diese Art der Präsentation, der Führung dieser Organisation. Andere waren weniger erfreut darüber, aber das ist immer so im Leben. You can't be everybody's darling. Das geht sicher nicht, wenn man was ernst nimmt.
Frage, was haben Sie davon mitgenommen, jetzt von dem Thema eine Funktion einzunehmen? Ist ja ein Unterschied, bin ich jetzt der Chef eines Unternehmens oder bin ich Präsident eines Verbandes, eines Vereines, einer Institution? Da müssen ja manche Dinge ein bisschen anders gestaltet werden. Haben Sie davon was mitnehmen können, wo Sie im Nachhinein gesagt haben, das war jetzt interessant, auch eine Funktion einmal auf der Ebene inne zu haben?
Ja, ich habe mein Leben lang irgendwelche Funktionen gehabt. Zunächst bei Jugendorganisationen in der Industrie, dann im Fachverband der Elektroindustrie, dann im österreichischen Verband für Elektrotechnik und dann schlussendlich in der industriellen Vereinigung selbst. Was ich mitnehme, ich durfte viel lernen. Ich hoffe, ich habe dieser Organisation auch einiges geben können in ihrem Auftritt, in ihrer Präsentation nach außen, aber auch inhaltlich, weil ich jemand bin, der immer in die Inhalte geht. Mhm. Natürlich gibt es Bereiche, in denen ich besser bin, Bereiche, in denen ich einfach schwächer bin. Also Energiepolitik war niemals meines, weil damit habe ich mich vorher in meinem Leben nie beschäftigt. Ich war sehr stark im Thema Bildung, Soziales, ich war stark im Thema Steuern. Das sind Themen, mit denen ich mich wirklich auskenne. Aber man muss halt alles abdecken. Und für mich war immer wichtig der breite Ansatz. Und ich habe unglaublich viel gelernt. Mhm. Unglaublich viel gelernt. Manche Dinge haben mir mehr Spaß gemacht, andere weniger. Aber das ist halt so im Leben. Ich habe sehr viel Freude gehabt an meiner Kommunikation mit Journalistinnen und Journalisten. Das war eine große Passion von mir. Und auch in der inhaltlichen Arbeit mit unglaublich guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort.
Die ja wirklich zum Teil Jahrzehnte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geblieben sind, nach wie vor sind. Also ich denke, das zeichnet Kapsch sicher auch aus. Frage, die Erfahrung in den Institutionen, in den verschiedenen Bereichen, ist das eine, die Firma ist das andere. Familie, wie haben Sie das mit dem Thema Vereinbarkeit gemacht?
Naja, also das war auch eines unserer Schwerpunktthemen in der industriellen Vereinigung. Die Frage, wie kann man Systeme schaffen und Rahmenbedingungen schaffen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Wie habe ich das gemacht? Ich habe in Wahrheit eine Dreifachbelastung gehabt. Ich war CEO des eigenen Unternehmens und zugleich Präsident der Industriellen Vereinigung und dann natürlich auch zu Hause. Da ich von Kind auf gelernt habe, dass Hausarbeit nicht Frauensache ist, sondern geteilt werden muss,
Applaus.
Bin ich da natürlich auch zum Einsatz gekommen. Also ich habe gekocht, ich habe abgewaschen, ich habe mich um die Kinder gekümmert. Natürlich hat sich meine Frau mehr gekümmert um die Kinder, weil die war am Tag zu Hause und ich eben nicht. Aber ich habe auch mit den Kindern gelernt. Ich habe ihnen die Gute-Nacht-Geschichten erzählt, wenn ich in Wien war. Ja, eigentlich jeden Tag. Ich habe sie ins Bett gebracht. Also ich weiß, wenn man von zweifach Doppelbelastung, Dreifachbelastung spricht, was das bedeutet. Aber wenn einem die Dinge alle Freude bereiten, dann geht es. Nur wenn einem was keine Freude bereitet, dann wird es schwierig.
Ich habe gestern kurz ein YouTube-Video vom Herrn Spitzer gesehen, Hirnforscher. Und da ist es darum gegangen, um das Lernen, wenn man älter wird und so weiter. Dann hat er gemeint, so unter anderem, ja, also Kreuzworträtsel lösen, das ist das eine, aber das ist jetzt nicht wirklich das Anstrengende für das Hirn, weil das konnte das Hirn oder kann das Hirn schon. Wenn Sie wirklich was lernen wollen, dann schaffen Sie sich einen Enkel an. Weil Enkelkinder seien nicht vorhersehbar in ihren Handlungen. Haben Sie auch schon Enkelkinder?
Nein.
Sie haben noch keine?
Habe ich nicht. Ich selber bin da wertfrei. Ja. Aber wenn ich meinen Söhnen empfehlen kann, noch ein bisschen zu warten, aber nicht meinetwegen, sondern ihretwegen, dann tue ich das.
Okay.
Und ich glaube, ihre Mutter sagt ihnen das Gleiche.
Also ich kann nur sagen, nachdem bei mir im Oktober Nummer 4 kommt, es ist auch eine Art Funktion, es ist eine ganz, eine spannende Funktion und es führt, also hat mich zumindest zurückgeführt zu ganz anderen elementaren Dingen, die den Arbeitsalltag auf einer anderen Ebene dann bereichert haben. Also eine schöne, auch andere Aufgabe. Okay, kurz darf ich fragen, weil das ist eigentlich immer der Einstieg bei uns. Wie alt sind Sie, Herr Kapsch?
Ich bin 65.
Super, okay. Die Hürde für das Interview sind ja 50, also die haben wir erreicht. Super.
Mit Abstand, mit Abstand.
Wie schaut es in der Zukunft aus? Was haben Sie noch vor? Wie geht's weiter?
Also ich bleibe sicher noch einige Zeit CEO. Mein Sohn ist jetzt einer meiner beiden Kollegen in der Geschäftsführung. Und irgendwann werde ich an ihn übergeben. Dann wird möglicherweise auch mein zweiter Sohn kommen oder auch eine Tochter meiner Schwester. Mhm. Das werden wir alles sehen. Aber was ich danach mache, das weiß ich noch nicht. Ich werde sicher nicht bis 80 dort bleiben, keine Frage. Ich glaube, der Zeitpunkt ist einmal da. Und je früher, desto besser zu übergeben und den anderen nicht mehr auf die Nerven zu gehen. Also entweder bleiben oder ganz raus. Bleiben ist keine Option. Das heißt, die Option heißt dann irgendwann ganz raus. Und das ist nicht mehr allzu ferne, aber ich werde das nicht sagen jetzt.
Ja, alles gut, ja.
Und dann möchte ich unbedingt weiterhin irgendwie unternehmerisch tätig sein. Ich werde mich sicher nicht auf irgendwelche Hobbys zurückziehen, weil da verblöde ich ja.
Eine Interviewpartnerin war 84, die Eva Matzter, Jungunternehmerin. Die hat sich ihren Lebenstraum mit einer Boutique in Baden erfüllt. Hintergrund, es war ja in der Pension so fad. Und sie ist nicht die Einzige. Beatrice Ferrolli vor 2-3 Wochen hier, 93 und voller Leben, voller Energie, eine Autorin, eine Schauspielerin und. Und das sind Menschen, die zeigen, wie viel Energie kann da sein, wenn man neugierig ist, wenn man aufgeschlossen ist und wenn man in irgendeiner Form Interesse hat an der Zukunft. Also insofern, denke ich, stehen uns ja alle Türen offen. Was mich jetzt noch interessiert, weil das ist für den Podcast ja auch ein großes Thema, haben Sie Ihre Berufung gefunden?
Das tut mir schwer zu sagen. Ich wäre eigentlich immer gerne Dirigent geworden, aber dazu war ich erstens zum Üben zu faul und mein musikalisches Talent hat wahrscheinlich auch nicht ausgereicht.
Sie spielen welches Instrument?
Na, wenn Sie mich fragen, welches Instrument ich spiele, sage ich gar keines. Wenn Sie mich fragen, auf welchem Instrument ich mich versuche, dann sage ich Ihnen Gitarre und Klavier.
Okay.
Aber ich habe in meiner Jugend Geige gelernt, aber es ist nie etwas aus mir geworden, weil ich einfach zu faul war zu üben. Mhm. Und das tut mir heute unglaublich leid. Mhm. Und ich bin keinem Menschen für irgendetwas neidig. Das Einzige, wo jemand neidig sein könnte, wäre, wenn er ein guter Pianist ist oder eine gute Pianistin. Mhm. Also ob ich meine Berufung gefunden habe, kann ich nicht sagen, aber ich habe es gern gemacht und ich mache es immer noch gerne, was ich tue, weil ich die Möglichkeit habe, tagtäglich mich mit Menschen auszutauschen, mit Menschen gemeinsam Ziele zu definieren und zu versuchen, diese Ziele auch zu erreichen. Mhm. Also um zum Anfang zurückzukommen, Ihre Aussage mit Heldenreise, ich sehe mich nicht als Held, aber ich sehe mich als Abenteurer.
Wie auch immer wir es formulieren wollen, wir sind auf der Reise. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben hier ein Auditorium von Menschen, die vielleicht 50 plus sind und sich beruflich verändern wollen oder manche müssen es auch. Was würden Sie dieser Gruppe mitgeben als Gedanke zum Thema Veränderung?
Also ich würde grundsätzlich dieser Gruppe genau das Gleiche mitgeben wie einer 18-Jährigen oder einem 18-Jährigen, die nicht wissen, wie sie sich orientieren sollen. Fühle in dich hinein, was macht dir Freude? Und überlege aber genau, ob das auch realisierbar ist. Denn wenn es nicht realisierbar ist, macht es keinen Sinn. Aber das Schlechteste, was man tun kann, ist etwas tun, das einen nicht freut, nur um des Geldes willen. Ich meine, es gibt natürlich immer Fälle, wo man Dinge tun muss, weil man keine andere Chance hat.
Wenn die Miete bezahlt ist, ja.
Genau.
Ja.
Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann sollte ich das nicht tun. Ich hätte in meinem Leben auch andere Dinge tun können, wo ich wesentlich mehr verdienen hätte können, hat mir aber nicht interessiert. Und daher mache ich das, was ich mache. Also in sich hineinfühlen, dann überlegen, geht das? Habe ich die entsprechende Kompetenz dazu? Weil wenn ich die Kompetenz nicht habe, dann ist es gefährlich. Habe ich den Mut dazu, das zu tun? Und ja, man soll den Mut haben. Man kann ruhig auf die Nase fallen. Man muss nur wieder aufstehen.
Mhm.
Und ich bin in meinem Leben oft genug auf die Nase gefallen. Ich bin zweimal fast vor dem Ruin gestanden. Und gemeinsam mit anderen haben wir es dann geschafft.
Darf ich nachfragen hier, weil das ist auch immer so ein spannender Moment für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn was nicht so funktioniert hat, wie haben Sie es geschafft? Was war die Strategie, um aus dieser Situation wieder rauszukommen?
Erstens einmal die Überzeugung, dass es geht.
Okay.
Mhm. Und dass man den Willen hat. Das Zweite, darüber nachzudenken, nicht so sehr, wo haben wir die Fehler gemacht, weil das bringt nichts mehr, sondern darüber nachzudenken, wie kann ich etwas neu aufsetzen, dass es wieder erfolgreich wird. Das aber nicht nur alleine in Alleinreflexion. Reflexion ist wichtig. Also ohne Reflexion im Leben geht gar nichts und mit nicht reflektierenden Menschen kann ich ja gar nicht. Und das in einem Team mit anderen Menschen, die, wenn man Glück hat, auch unterschiedlichen Geschlechts sind und aus unterschiedlichen Kulturen kommen, unterschiedliche ethnische Hintergründe haben, weil dann bekommt man ein Potpourri an Ideen und daraus kann man dann selbst gemeinsam mit den anderen etwas bilden. Und wenn man es mit denen gemeinsam entwickelt hat, dann kann man es auch viel leichter umsetzen.
Mhm. Wenn die dann schon dabei sind.
Weil sie dabei sind, ja, von Anfang an.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also, ich habe rausgehört, hört rein in euch. Wofür brennt ihr? Was ist euer Thema? Ist es realistisch? Kann man damit die Miete bezahlen? Zum einen. Und auf der anderen Seite, auf das Team zu setzen, auf ein interdisziplinäres Team, wenn möglich, um gemeinsam, wenn es einmal schwierig wird, wieder eine andere Richtung einzuschlagen. Lieber Herr Magister Georg Kapsch, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass Sie heute hier sind, dass Sie Ihre Geschichte ein bisschen mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen für die nächsten 65 Jahre alles, alles Gute. Schauen wir, wohin es Sie zieht, was nachher wirklich auf Ihrem Programm steht. Ich danke Ihnen herzlich. Alles, alles Gute.
Ihnen wünsche ich auch alles Gute und danke vielmals für die Einladung.
Dankeschön. Ciao, ciao.